NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
12. Dezember 1959. Die Gründung des UNO-Ausschusses zur friedlichen Nutzung des Weltraums.
Das sind Töne, wie sie auf der Erde noch nie gehört worden sind. Bis zu diesem Tag.
4. Oktober 1957.
Von einer Startrampe im Weltraumbahnhof Baikonur, mitten in der kasachischen Steppe, schießen die Sowjets eine Trägerrakete mit dem ersten künstlichen Satelliten ins All.
Das interplanetarische Zeitalter hat begonnen,
meldet prophetisch die Tagesschau. Sputnik nennen die Sowjets ihren menschengemachten Trabanten.
Weggefährte, Begleiter.
Es dauert nicht lange, da empfangen Amateurfunker rund um den Erdball die Sputnik-Signale. Ein Piepen aus rund 900 Kilometern Entfernung. Sogar sehen kann man ihn mit Teleskop oder Fernsehkamera, wie er den Globus umkreist, alle 96 Minuten einmal, ein winziger, leuchtender Punkt.
Tatsächlich handelt es sich um eine Kugel aus Aluminium. Innen hohl, damit Platz ist für einen Rundfunksender, und kaum größer als ein Wasserball, mit dem sich auf Mutter Erde Kinder vergnügen. Ein Spielzeug ist Sputnik allerdings nicht, und die Aufregung um das Ding ist gewaltig.
Die Sowjets jubeln. Mit einer Militärparade in Moskau feiern sie 40 Jahre Oktoberrevolution und den Triumph sozialistischer Ingenieurskunst und Wissenschaft. Vergessen wir nicht.
Die Welt befindet sich im Kalten Krieg, Ost gegen West, Kommunismus gegen Kapitalismus. Der Kampf der Systeme wird bis ins Universum getragen, 1957 besonders heftig. Denn da haben zahlreiche Länder das Internationale Geophysikalische Jahr ausgerufen, kurz IGJ, eine Initiative zur Erforschung unter anderem der Ozeane, der Antarktis und des Weltraums. Bereits im Juli 1955 hatten die USA verkündet, ihr Beitrag zum IGJ werde die Entwicklung eines Erdsatelliten sein. 4 Tage später gaben die Sowjets bekannt, ebenfalls noch während der Laufzeit des IGJ einen Satelliten starten zu wollen. Das Space Race hatte begonnen, das Wettrennen im All. Niemand in den USA dachte, dass es die Roten, die Kommis, gewinnen würden.
Tun sie aber. Und die selbstzufriedene amerikanische Nation trifft der Schlag, wie Paul Dixon noch weiß. Er hat ein Buch mit dem Titel Sputnik, der Schock des Jahrhunderts, geschrieben.
Jahrelang hat man uns erzählt, wir haben großartige Wissenschaftler, wir haben den Polio-Impfstoff entwickelt, wir haben Farbfernseher und Straßenkreuzer mit riesigen Heckflossen. Die ganze Welt beneidet uns. Und plötzlich das.
Zum verletzten Stolz kommt die Angst. Denn wenn der Gegner es schafft, einen 2 Zentner schweren Satelliten in den Orbit zu schießen, dürfte er auch in der Lage sein, Flugkörper mit Atomsprengköpfen nach Downtown Chicago oder Orlando zu schicken. Trotzdem bewundern viele US-Bürger die Leistung der Sowjets, wie ein Astrophysiker damals freimütig bekennt.
This does not lessen our admiration of what the Soviets have done.
Die technikbegeisterten Amerikaner sind neugierig, wie zum Teufel die Sowjets das angestellt haben. Ein Sputnik-Fieber bricht aus, trotz des symbolpolitischen 1:0 der Rivalen aus Russland. US-Radiostationen übertragen in einer Art Dauerschleife den Piepton aus dem All. Paul Dixon.
Der NBC-Moderator sagte, hören Sie genau hin. Das ist der Sound, der für immer und ewig das Alte vom Neuen trennt.
Das Neue, das ist der Griff nach den Sternen. Die mit einem gewaltigen Ressourcenaufwand betriebene Erschließung des Weltraums. Es kommt
zunächst Sputnik 2. Mit Laika an Bord, der unglückseligen Hündin, die mehr oder weniger gegrillt wird, schon kurz nach dem Abheben, weil die Sowjets in der Kürze der Zeit, nur 4 Wochen nach Sputnik 1, keinen Hitzeschutz anbringen konnten.
Dann endlich, im Januar 1958, meldet Cape Canaveral den erfolgreichen Start von Explorer 1, dem ersten amerikanischen Satelliten.
1961.
Juri Gagarin, der erste Mensch im All. Der Punkt geht erneut an die Russen.
1962.
Der erste freischwebende Mensch im All. Wieder ein Russe.
1966.
Der erste Weltraumspaziergang eines amerikanischen Astronauten. Und die sowjetische Mondfähre Luna 9 setzt auf dem Erdtrabanten auf.
Schließlich 1969.
Mann auf dem Mond. Ein kleiner Schritt für einen Menschen, ein gewaltiger für die Menschheit. Ost und West inszenieren das Space Race wie einen Ersatzkrieg. Beiden Seiten ist ja klar, ein Schlagabtausch auf der Erde würde zur wechselseitigen Vernichtung der Atommächte führen. Nur, wer garantiert, dass es da oben nicht auch dazu kommt? Es gibt das Seerecht, es gibt ein Luftfahrtrecht, ein Weltraumrecht gibt es in der Pionierzeit der Raumfahrt nicht, noch nicht. Der Physiker Götz Neuneck vom Hamburger Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik.
Nach dem Sputnik-Start und dem Hype um die beginnende Weltraumfahrt ist es den Großmächten logisch erschienen, Regeln für diesen ja unkontrollierten Raum über uns zu entwickeln.
Bei den Vereinten Nationen beginnt das Nachdenken über einen Geist der friedlichen Kooperation und der Transparenz bei der Erschließung des Alls. Hehre Ziele. Das Resultat? UN COPIUS, ein ständiger, heute in Wien angesiedelter Ausschuss für die Regelung der Raumfahrt, gegründet am 12. Dezember 1959, 2 Jahre nach Sputnik.
UN steht für, klar, United Nations, die Vereinten Nationen. COPIUS leitet sich her von Committee for the Peaceful Uses of Outer Space, Komitee oder Ausschuss für die friedliche Nutzung des Weltraums.
Dutzende von Abkommen hat UN COPIUS in den vergangenen 60 Jahren entwickelt.
Das Zentrale ist ja der Weltraumvertrag von 1967, der im Allgemeinen als Magna Carta des Weltraumrechts gilt.
In der Präambel steht:
Es ist im gemeinsamen Interesse der gesamten Menschheit, an der Erforschung und der Nutzung des Weltraums zu friedlichen Zwecken teilzunehmen.
Das Weltall als hoheitsfreier Gemeinschaftsraum, in dem es keine nationalen Zuordnungen gibt.
Man kann nicht sagen, der Mond gehört den Amerikanern, nur weil sie dort gelandet sind, sondern er gehört genauso wie die Weltraumumgebung der ganzen Menschheit. Das ist der Gründungsmythos und es ist auch durchaus die Realität.
Die völkerrechtlichen Prinzipien des Weltraumvertrags spiegeln sich wieder in anderen nachgeordneten Verträgen. Zum Beispiel im Weltraumrettungsübereinkommen 1968 getroffen.
Das ist die Verpflichtung zur Rettung von Astronauten nach einer Havarie.
Es gibt ein Weltraumhaftungsübereinkommen.
Was passiert, wenn ein Satellit abstürzt, wenn es da Schäden gibt? Wer bezahlt das eigentlich?
Oder auch
das Weltraumregistrierungsabkommen, bei dem die Vertragsstaaten melden müssen, wenn sie einen Raketenstart machen, damit man überhaupt weiß, was fliegt da oben eigentlich herum, zu welchem Zweck und mit welchen Konsequenzen.
UN COPIUS ist eine Art Gatekeeper, der Türsteher, an dem alle vorbei müssen oder sollten auf dem Weg ins All. Eines der vielen Schutzforen der Vereinten Nationen, die Richtlinien für das internationale Miteinander entwerfen, ihre Einhaltung kontrollieren und überprüfen, wo sie weiterentwickelt werden müssen. Götz Neuneck.
Das ist notwendiger denn je, denn der Weltraumverkehr nimmt zu, die Kommunikation nimmt zu und es gibt einfach die Gefahr von zufälligen Zusammenstößen von Satelliten, wenn man nicht weiß, wo der andere Satellit fliegt.
Raumfahrtprojekte dienen noch immer dem nationalstaatlichen Prestige. Längst sind China und Indien auch mit im Rennen. Darüber hinaus mischen immer öfter Privatleute mit. Milliardäre wie Tesla-Chef Elon Musk mit seiner Firma SpaceX oder Amazon-Gründer Jeff Bezos mit Blue Origin. Der Betrieb im All ist ein profitables Geschäft.
Es gibt inzwischen auch Privatunternehmen, die sagen, wir müssen Bergbau betreiben im Weltraum.
Die USA und auch Luxemburg haben deshalb im Alleingang Gesetze erlassen, die den privaten Rohstoffabbau auf Himmelskörpern autorisieren, was völlig den Grundsätzen von UN COPIUS widerspricht.
Es kann aufgrund der heutigen Rechtslage kein Einzelperson oder ein Industrieunternehmen für sich in Anspruch nehmen, auf einen Asteroiden zu fliegen oder auf den Mond zu fliegen und dort bestimmte Erze, die dort möglicherweise vorhanden sind, abzubauen und dann für seine eigenen Zwecke zu benutzen, sondern es gilt ja das Erbe der Menschheit.
Gegenwärtig wird bei UN COPIUS verhandelt, unter welchen Voraussetzungen derartige Aktionen, noch gibt es sie nicht, rechtsgültig sein könnten.
Man muss wissen, dass der Mondvertrag, der so einen Abbau zwar möglich machen könnte, aber natürlich dann zum Nutzen der gesamten Menschheit, dass dieser Vertrag natürlich nicht von allen Staaten unterzeichnet und ratifiziert worden ist. Und darin besteht das Problem, dass es möglicherweise Staaten gibt, die sich daran gar nicht halten.
Seit 2018 ist UN Copious der Agenda 2030 verpflichtet. Soll heißen, Raumfahrttechnologie und Raumfahrtindustrie im Dienste der globalen Nachhaltigkeit. Die Potenziale bei der Bewältigung des Klimawandels und der Bekämpfung von Hunger und Mangelernährung sind enorm.
Satellitenbeobachtung ist nicht nur wichtig für die abendliche Wetterschau, sondern eben auch für die Vorhersage von Waldbränden, von Überschwemmungen. Und auch der Katastrophenschutz in einzelnen Ländern ist abhängig von den weltraumbasierten kritischen Infrastrukturen. Oder wenn es um die Voraussage geht von Ernten oder Ernteausfällen, mittels GPS kann man Ernteerträge erhöhen.
In den 62 Jahren seit Sputnik hat die Menschheit rund 20.000 Satelliten ins Weltall geschossen. Derzeit befinden sich knapp 2.000 aktive Satelliten in der irdischen Umlaufbahn. Und was geschieht mit all den ausgedienten Funkstellentrabanten?
Insgesamt umkreisen gegenwärtig rund 150.000 größere menschengemachte Objekte unseren Heimatplaneten. Trümmer von Weltraumkollisionen, dazu Raketenoberstufen, Abdeckklappen oder Halteklammern. Auch davon lebt mittlerweile eine ganze Industrie, von der immer wichtiger werdenden Entsorgung des Weltraumschrotts.
UN Copious wurde gegründet, damit es friedlich zugehe über unseren Köpfen. Massenvernichtungswaffen verbietet der Weltraumvertrag, konventionelle nicht. Etwa 20-25% aller Satelliten werden gegenwärtig militärisch genutzt. Schwer zu sagen, was das genau heißt. Physiker und Friedensforscher Götz Neuneck erklärt:
Das ist vielleicht das größte Problem, das Dual-Use-Potenzial von Weltraumobjekten.
Die doppelte, das heißt zivile und militärische Verwendbarkeit, zum Beispiel von Beobachtungssatelliten.
Satelliten, die sich mit hoher Geschwindigkeit bewegen und durch die Nähe zum Boden mittels von bildgebenden Verfahren tiefen Einblick in ein anderes Land gestatten.
Dient das der Forschung oder ist es Spionage? Wettersatelliten betreibt bis heute in den USA vor allem das Militär, aber im Dienste der Wissenschaft?
Auch die Europäer haben inzwischen Radarsatelliten, Aufklärungssatelliten. Und die Vorstellung der Militärs ist eben, im Kriegsfall muss man auch in der Lage sein, so etwas zu zerstören oder eben auch zu blenden.
Mit Laserwaffen oder durch Cyberattacken, die Kommunikation unterbrechen.
Vielleicht das eleganteste, aber natürlich auch problematischste sind Satelliten, die sich an andere Satelliten heranpirschen.
Rendezvous-Manöver nennt man das dann.
Das kann man leicht legitimieren, indem man sagt, wir wollen andere Satelliten betanken, wir wollen sie reparieren, wir wollen uns unseren eigenen Satelliten nähern und dann mit Robotikarmen versuchen, neue Solarzellen zu installieren oder eben tatsächlich Treibstoff wieder einzufüllen. Das sind alles legitime und vernünftige zivile Zwecke, aber das kann man natürlich auch nutzen, um fremde Satelliten zu manipulieren.
Das Weltall als gewaltfreie Zone? Ein Traum, 60 Jahre nach Gründung von UN Copious, dem Ausschuss für die friedliche Nutzung des Weltraums. Längst messen Washington und Moskau wieder Kräfte wie einst im Kalten Krieg, auch beim Griff nach den Sternen. 2015 begann Russland mit dem Umbau seiner Weltraumtruppen zu einer eigenständigen Einheit des Militärs. Und im August 2018 erklärte der Präsident der Vereinigten Staaten, sein Land plane ebenfalls die Bildung einer Space Force, einer Weltraumarmee. Einfach nur präsent zu sein, sagte Trump, reiche nicht aus. Amerika müsse den Weltraum beherrschen.
We must have American dominance in space.
Im Zeitzeichen erinnerte Almut Fink an die Gründung des UNO-Ausschusses zur friedlichen Nutzung des Weltraums am 12. Dezember 1959. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info.